fort in Kapitel 8, Lukas Kapitel 8. Wir hatten letztes Mal die Begebenheit, wie Jesus den Sturm stillt. Und wir kommen heute zu einer weiteren Begebenheit, und zwar die Heilung eines Besessenen. Die Heilung eines Besessenen. Lukas Kapitel 8, Abvers 26. Also Jesus war gerade über den See Genezareth gefahren, da war ein Sturm. Und dann geht es folgendermaßen weiter. Und sie fuhren in das Gebiet der Gadarena, das Galiläa gegenüberliegt. Und als er ans Land gestiegen war, kam ihm ein Besessener aus der Stadt entgegen, der seit langer Zeit Dämonen hatte und keine Kleider mehr trug und sich auch in keinem Haus aufhielt, sondern in den Gräbern. Als er aber Jesus sah, schrie er, warf sich vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme, was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Denn er hatte dem unreinen Geist geboten, von dem Menschen auszufahren, denn er hatte ihn schon lange Zeit in seiner Gewalt und man hatte ihn mit Ketten gebunden und mit Fußfesseln verwahrt, aber er zerriss die Fesseln und wurde von dem Dämon in die Einöde getrieben. Jesus aber fragte ihn und sprach, wie heißt du? Er sprach, Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Und er bat ihn, er möge ihnen nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren. Es war aber dort eine große Schweineherde an dem Berg zur Weide, und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in jene zu fahren, und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die Dämonen von dem Menschen aus und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See und ertrank. Als aber die Hirten sahen, was geschehen war, flohen sie und gingen hin und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und da gingen sie hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesu sitzen, und sie fürchteten sich. Die aber, welche es gesehen hatten, erzählten ihnen auch, wie der Besessene gerettet worden war. Da bat ihn die ganze Volksmenge aus der umliegenden Gegend der Gadarena, von ihnen wegzugehen, denn es hatte sie eine große Furcht ergriffen. Er aber stieg in das Schiff und kehrte zurück. Der Mann aber, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus entließ ihn und sprach, kehre zurück in dein Haus und erzähle, was Gott dir Großes getan hat. Und er ging und verkündete in der ganzen Stadt, was Jesus ihm Großes getan hatte. Meine Brüder und meine Schwestern, die Begebenheit, auf die wir heute hören wollen, ist die Heilung eines Besessenen. So steht es als Überschrift in der Schlachter 2000. Wir können auch sagen, die Austreibung von vielen Dämonen aus einem Menschen. Es ist ungefähr 2 Jahre her, ich habe nachgeschaut, da hatten wir eine Predigt über genau diesen Abschnitt oder genauer gesagt über den Parallelabschnitt, den Abschnitt im Matthäus-Evangelium, Matthäus Kapitel 8, die Verse 28 bis 34. Und ehrlich gesagt, das war für mich eine Verführung, dass ich dachte, naja, überspringst du diesen Abschnitt, wir hatten ihn ja. Aber ich habe dieser Versuchung nicht nachgegeben. Wir wollen heute auf diesen Bericht hören, so wie er uns von Lukas berichtet wird, und zwar unter einem anderen Gesichtspunkt, als wir es damals gehört hatten. Wir hatten damals eine Predigtserie, es ging um die unsichtbare Welt und da waren natürlich dann auch die Dämonen, hatten besprochen werden müssen. Natürlich kommt das heute auch zur Sprache, aber heute soll es dann mehr gehen unter dem Gesichtspunkt, unter der Überschrift, wie ein Besessener zum Missionar wurde. Ihr Lieben, wenn wir uns um einen Prediger bemühen würden, wenn wir Leute suchen würden für den nächsten Straßeneinsatz, die da mal wieder mitmachen, wir würden uns vermutlich nicht einen nehmen, der, ich sag mal, geistig gestört ist, oder? Besessen ist. Jesus tat das. Im Matthäus-Evangelium sogar, in dem Parallelbericht, ist von zwei Besessenen die Rede. Markus dagegen und Lukas, sie berichten von einem, beziehungsweise sie konzentrieren sich auf einen. Übrigens auch Matthäus, obwohl er von zwei Besessenen spricht, hat sich dann auf einen konzentriert. In diesem Abschnitt geht es ganz offenkundig um Dämonen. Was sind Dämonen? Dämonen sind geistige Wesen, also leiblose Wesen. Sie sind nicht leiblich, sie haben keinen Leib. Und sie gehören zu der Zahl jener Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt hatten, sondern die gefallen sind. Und sie gehören zum Reich des Teufels. Und sie üben im Auftrag Satans Gewalt aus, nicht zuletzt auch über den Leib und die Seele von Menschen, die sie quälen, die sie bedrücken, die sie binden, die sie nicht freilassen. Wir hören hier, dass dieser Geist, er wird genannt ein unreiner Geist. Schaut mal bitte hin in Vers 29. Er hatte einen unreinen Geist. Was hören wir weiter von diesem Menschen? Wir hören, dass er in Grabstätten hauste. Vers 27. Der Besessene, er blieb in keinem Haus. Er war unstet und flüchtig. Vers 27. Und es wird sogar gesagt, dass er in Einöden, wir können auch sagen in wüste Gegenden, getrieben wurde. Vers 27. Er war ein Getriebener, ein Gepeitschter. Er hatte nicht die Kraft, wirklich selbstständig, eigenständig zu denken und zu handeln. Und zwar hier in einer außerordentlich furchtbaren Weise. Menschen, die von teuflischen Geistern in Besitz genommen worden sind, sie sind wie Gejagte. Und tatsächlich, sie legen eine unerhörte Unstetigkeit an den Tag. Und außerdem, ist ganz offensichtlich, haben sie einen Sog hin zur Selbstzerstörung und zum Tod. Zu allem, was mit Tod zusammenhängt. Sie zerstörten sich selbst, das lesen wir besonders bei Markus, in dem Parallelbericht von Markus. Aber eben, sie lebten, sie hausten, so ist wohl besser zu sagen, in Grüften, in diesen Steingräbern. Also dahin fühlten sie sich gezogen. Wer in die Nähe eines Besessenen kam, dem musste furchtbar geschaudert haben. Sein gesamtes Auftreten zeigte wahnhafte Züge und auch unberechenbare Züge. Man wusste nie, wie reagiert er, wie checkt er, wie tickt er. Und hinzu kam etwas Furchtbares, Vers 29, dass niemand den von diesen Dämonen Ergriffenen mit Ketten binden konnte. Das müssen wir uns mal vorstellen. Er zerriss die Fußfesseln, Vers 29. Mit anderen Worten, wenn die Dämonen ihn hetzten und an ihm zerrten, zeigte er enorme physische Kraft und niemand und nichts konnte ihn halten. Lukas berichtet uns ferner, dass der von den unreinen Geistern Besessene keine Kleidung anzog. Er machte sich immer frei, um nackt zu leben. Nacktheit, auch ein Zeichen von Besessenheit. Wir kommen darauf im Einzelnen nachher noch. Er war also von unzüchtiger Schamlosigkeit bestimmt. Ihr Lieben, es mag sein, dass uns das, was wir hier im Land der Gadarener lesen, ziemlich fremdartig vorkommt. Aber der Blick, den Lukas in seinem Evangelium gibt über diesen Abschnitt, ist eigentlich gar nicht so sehr der Besessene. Das ist mehr wohl der Blick von Markus im Markus-Evangelium, sondern es geht darum, dass der Sohn Gottes der Messias ist und der Retter ist. Jesus Christus, er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. So sagt es Johannes einmal im ersten Johannesbrief. Wir hatten schon gesehen, Jesus, er hat die Macht über die Tierwelt, und zwar über eine Tierwelt, über die wir normalerweise keine Macht haben, wie die Fische. Denken wir an den wunderbaren Fischfang im See Genezareth, den wir in Lukas Kapitel 5 gelesen hatten. Und wie gesagt, das letzte Mal hatten wir gelesen von Wind und Wassern, die Jesus dann gestillt hatte. Wir hatten gehört von diesen Stürmen, die sehr schnell über diesen See Genezareth hinauskommen, diese Fallwinde, und das war passiert. Jesus hat Macht auch über Krankheit, über den Tod. Das werden wir in den nächsten Abschnitten lesen, wenn wir von der Heilung der blutflüssigen Frau und von der Auferweckung der Tochter des Jairus, des Töchterleins des Jairus hören. Jesus, er hat Macht über Krankheiten, er hat Macht über den Tod. Es geht Lukas also auch hier darum, dass wir dies eine erkennen, dass Jesus über eine Macht verfügt, die nur Gott gehört. Und hier geht es um die Macht, Satan selbst zu besiegen. Macht über Dämonen der Unterwelt, die Mächte der Hölle, die gefallenen Engel, die unter der Kontrolle Satans operieren. Und dieser Abschnitt hier, den wir lesen in Lukas Kapitel 8, 26 bis 39, er ist von allen Befreiungen der detaillierteste Bericht im gesamten Lukas-Evangelium. Hier steht ein Mensch im Mittelpunkt, der von mindestens 2000 Dämonen besessen ist. Denn wir lesen bei Markus, dass die Herde aus 2000 Schweinen bestand in diesem Land der Gadarener oder Gergasener. Und mindestens waren es also 2000 Dämonen. Ihr Lieben, was uns auffällt, ist, dass dieser Mann ein furchtbar bizarres Verhalten an den Tag legt. Ich sage es noch einmal, wenn wir nach einem Theologiestudenten Ausschau halten oder nach einem Missionskandidaten, wir würden wahrscheinlich nicht so einen nehmen. Es sei denn, ihr Lieben, wir wären Jesus. Und er hat die Macht, diesen Menschen zu befreien und völlig zu verwandeln. Und wenn wir erklären wollten, wie diese Macht aussieht, wie sie sich konkret zeigt, dann haben wir hier in unserem Abschnitt sehr, sehr viel Material. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber solche Berichte, über die uns Einblicke geben in die unsichtbare Welt, die üben eine gewisse, ich soll nicht sagen, Faszination aus. Vielleicht ist Faszination das falsche Wort, aber sie zeigen uns auf jeden Fall, dass das Raum-Zeit-Kontinuum, das wir hier mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen, nicht die einzige Realität ist. Nun könnte man sagen, naja klar, das haben wir heute vielfach, etwa auch in der Fantasy-Literatur. Aber ihr Lieben, hier geht es nicht um Fantasie. Hier geht es nicht um Fiktion. Es mag sein, dass wir immer wieder an allem interessiert sind, was außerhalb unserer Reichweite liegt. Ja, das mag so sein. Aber wenn wir nicht schieflaufen wollen, dann werden wir uns nur an die Heilige Schrift hier halten dürfen. Wir werden nicht bei anderen Quellen uns orientieren. In meinem Bücherschrank liegt ein Buch über ägyptische Mysterien. Dieser Mann geht dann von den ägyptischen Mysterien, da sieht er einen Anfang, dann in die griechische Antike, und er verfolgt das, auch spiritistische Konstellationen bis hinein in die Aufklärung und auch noch bis ins 19. Jahrhundert dann. Ist alles ganz interessant, was verschiedene Leute sich überlegt haben, etwa auch hier gar nicht weit von hier. Ein Arzt, Jung Stilling, hat im Siegenerland im 18. Jahrhundert gelebt, hat dazu einiges geschrieben. Manches ist ganz interessant. Aber noch einmal, es ist nicht die Schrift, und in vieler Hinsicht ist er auch abgerutscht ins Okkulte. Wenn, dann halten wir uns wirklich nur an das, was geschrieben steht. Was wir nur davon lernen können, ist, dass es tatsächlich eine Welt gibt außerhalb unserer Welt, die wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen. Es gibt, wie man heute zu sagen pflegt, übernatürliche Ereignisse und Geschehnisse und Realitäten. Aber bei allem, was wir sonst an Übernatürlichem haben, auch wie manchmal die unsichtbare Welt in die sichtbare Welt hineinragt, ein Ereignis ist das zentrale Ereignis. Und das ist die Fleischwerdung unseres geliebten Heilands und Herrn Jesus Christus. Dass er aus der Herrlichkeit kam und hier in diese Wirklichkeit kam und Fleisch wurde, ein Baby wurde, an Gebärden wie ein Mensch erfunden wurde, wie es Paulus im Philipperbrief sagt. Dass er in Windeln gewickelt wurde, wie wir es im Lukas-Evangelium in der Weihnachtsgeschichte lesen. Dass er hineinkam in diese Wirklichkeit, er, der Sohn Gottes war und aus der Herrlichkeit kam. Das ist das gewaltigste Ereignis und zeigt, dass diese sichtbare Welt nicht alles ist. Wahrlich nicht. Wenn wir uns jetzt einmal durch die Bibel hindurchgehen und uns ein bisschen mit der unsichtbaren Welt beschäftigen, dann fällt uns auf, dass wir im Alten Testament kaum etwas von Dämonen hören. Kaum. Es gibt einige Ereignisse. Einmal schon in 1. Mose Kapitel 6, wo von den Söhnen Gottes die Rede ist, die sich mit den Frauen einlassen. Sicher dämonische Verbindungen. Dann können wir sicher denken, dass jemand immerfort und zwar schrittweise dämonisiert wird. Das ist Saul. Ja? Das heißt in 1. Samuel 16, dass ein böser Geist über ihn kommt. Und wenn wir dann die nächsten, 20 Kapitel lesen und immer wieder was lesen von Saul, was er tat, wie er sich verhielt. Es war ja nicht nur der unsagbare Hass gegen David, ein irrationaler Hass, sondern schlussendlich ging er zur Hexe von Endor, um sich da nochmal bestätigen zu lassen, dass er in dem Kampf gegen die Philister verlieren wird, sondern vor Samuel fiel er auf den Boden, entkleidete sich, entblößte sich, also zeigte sich in voller Schamlosigkeit und das wohlgemerkt als König Israels. Das zeigt, wozu solche Menschen, die unter Geistern stehen, fähig sind. Ja, wie er auch da in einem Ort die ganze Priestergeneration, die ganze Priesterkaste abmurksen ließ, nur deswegen, weil die dem David 7 Schaubrote gegeben hatten. Wir sehen einen Hass, ein Getriebensein, das wir uns sonst normalerweise gar nicht vorstellen. Aber lest einmal die Geschichte, 1. Samuel 16 bis ans Ende, bis Kapitel 31 dann. Unter diesem Aspekt, verfolgt sie mal, es ist wirklich spannend zu sehen, wie schrittweise ein Mensch immer mehr und immer weiter dämonisiert wird. Und man denkt sich, warum macht er das jetzt? Ist doch völlig irrational, Mensch. Lass den David doch da, wo er jetzt ist, in der Wüste, da tut er doch keinem was. Aber nein, er muss ihn verfolgen, in einem Hass, der wahnsinnig ist. Saul. Und da gibt es eigentlich nur noch im Alten Testament eine andere Begebenheit. Und das ist eine Vision, die der Prophet Micha hat. Übrigens nicht der gleiche Micha, der das Buch Micha geschrieben hat. Und zwar, das war zur Zeit von dem König Josaphat und dem König Ahab. Und er sah dort Versammlung. Und da trat ein Lügengeist auf. Und dieser Lügengeist sagte, ja, ich gehe jetzt zu dem König von Ahab. Das war der König vom Nordreich und König Josaphat war vom Südreich. Und werde diese Könige verführen. Ja, vergessen wir nicht, Satan ist der Vater der Lüge. Ja, und alles, was aus seinem Mund kommt, ist nur Lüge. Aber dieser Lügengeist, der verführt, der führt in die Irre diese beiden Könige und die gehen ja dann auch in Krieg und Josaphat wird ja dann auch getötet und so weiter. 1. Könige 22, wenn ihr es lesen wollt. Wir wollen es jetzt hier nicht verfolgen. Dann kommen wir zum Neuen Testament. Lassen wir mal die Evangelien im Augenblick beiseite, denn während der Zeit, als Jesus auftrat, lesen wir sehr, sehr viel von Dämonen. Danach, in der Apostelgeschichte, gibt es nur zwei Ereignisse von Dämonisiertheiten. Wisst ihr, wo die stehen? Elimas, ja, stimmt, stimmt, daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Erst in Apostelgeschichte 13, ja.
Ich weiß nicht, wo es steht, aber es ist die Rede von 6 oder 7 jungen Männern, die da verprügelt werden.
Genau, das ist in Ephesus gewesen, Apostelgeschichte 19. Das ist die eine Geschichte. Und die andere, nochmal laut. Ja. Ja, das würde ich jetzt nicht als dämonisiert bezeichnen, aber jemand, der hinter Paulus und Silas hinterherging. Ja, bitte. Ich verstehe dich nicht. Genau, die Magd mit dem Wahrsagegeist, mit dem Pythia-Geist, ja, in Apostelgeschichte 16. Und die sagte ja die Wahrheit, ja, die sind Diener des Höchsten. Ja? Und trotzdem sagt, wendet sich Paulus dann nach ein paar Tagen oder ich weiß nicht wann, gegen die Leute, gegen die Magd und sagt und treibt diesen Dämon aus. Aber das sind die einzigen beiden Ereignisse, ihr Lieben. Und wir lesen sonst nirgendwo etwas von Dämonenaustreibungen, noch in der Apostelgeschichte oder auch in den Briefen. Das sollte uns zumindest dahin führen, einmal zu fragen, wie sollen wir heute mit dem Teufel umgehen? Und da steht sicher nicht im Vordergrund, der Exorzismus, also das Austreiben der Dämonen, sondern die Haltung, wie wir heute gegenüber dem Teufel stehen, ist Widerstand leisten. Ja? Widersteht dem Teufel und er flieht von euch. Sagt Nein zu seinen Verführungen. Jakobus Kapitel 4. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer und Gewalten. Es ist ganz persönlicher Kampf, zu dem wir aufgerufen sind. Nicht, dass irgendetwas passiv, wo wir als passiv dastehen und irgendetwas machen, wo etwas mit uns gemacht wird, sondern wir sind aktiv aufgerufen. Widersteht dem Teufel und er flieht von euch. Das ist eine Verheißung. Sagt Nein zu ihm. Es gibt da noch zwei Ereignisse, die also dann in den Evangelien, also während Jesus hier auf Erden ist, da scheint die gesamte Finsternismacht sich zusammenzuballen und Jesus treibt immer wieder Dämonen aus. Wie gesagt, das kommt öfters vor, wird uns öfters berichtet, aber nirgendwo so ausführlich wie in diesem Bericht. Aber es passiert recht häufig. Und dann wird uns noch eine Zeit gesagt, wo es wieder sehr stark, wo die Dämonen gewissermaßen aus der Reserve kommen, aus der Deckung kommen. Und das ist kurz vor der Wiederkunft Christi, wo sie verführen, wo sie lügnerisch auftreten und, wenn es möglich ist, die Heiligen verführen. Und zwar in der Gewalt des Satans und mit der Macht des Satans. 2. Thessalonicher 2 könnten wir hier lesen, wollen wir jetzt nicht machen. Aber wo sie wirklich aus der Deckung herauskamen, das ist hier, als Jesus hier auf dieser Erde kam. Und das ist ja auch nicht unverständlich, denn Jesus ist ja gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Aber wenn ich sage, sie kommen jetzt nicht aus der Deckung so sehr, dann heißt das natürlich nicht, dass sie nicht wirken. Ja? Wie wirken sie heute in dieser gegenwärtigen Zeit? Nun, in Lukas Kapitel 8 lesen wir das schon, dadurch, dass sie das Wort Gottes aus dem Herzen der Menschen wiederreißen. Ja, wenn jemand das Evangelium predigt, und dann heißt es, und der Satan kam und nahm, und der Böse kam und riss den Samen des Wortes Gottes wieder aus ihnen, aus ihrem Herzen. Da ging mal ein Pastor nach der Predigt. Es war so Kaffee trinken, wie bei uns auch so ähnlich. Und er hörte da und dort, worüber sprachen die Leute so nach der Predigt, nach der Wortverkündigung. Und sie sprachen über alles andere, nur nicht über die Predigt. Sie tauschten sich nicht über das Wort Gottes aus. Und er murmelte dann vor sich hin, aber so laut, dass die das alle hören konnten natürlich. Und etliches fiel auf den Weg und wurde zertreten. Und anderes fiel auf den Fels und ging nur für kurze Zeit auf. Und etliches fiel unter Dorn. Es war vielleicht eindrucksvoller, dass er nach der Predigt so durch die Reihen gegangen ist, als seine Predigt selbst. Aber sie verstanden, was dieser Prediger sagen wollte. Haben wir wirklich nach einer Wortverkündigung nichts Besseres zu besprechen als, was weiß ich, meine Wehwehchen oder die letzten Fußballergebnisse? Naja gut, darüber kann man jetzt nicht mehr so viel reden, weil es nicht so spannend ist jetzt mehr. Aber egal. Was ich sagen will, ist zunächst einmal die Art der Besessenheit, der dämonischen Besessenheit, die wir in den Evangelien lesen, hat etwas Einzigartiges. Man findet sie so kaum im Alten Testament, dann nur noch zweimal in der Apostelgeschichte. In den Briefen kommt sie so nicht vor. Aber der Teufel wirkt. Lukas 8, Ein anderes Beispiel, schlagen wir das ruhig nochmal auf, ist Epheser Kapitel 2. Schlagt es bitte mal auf. Epheser Kapitel 2. Da wird uns gesagt, wie der Teufel wirkt in der gegenwärtigen Zeit. Epheser Kapitel 2, ich lese mal ab Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zornes, wie auch die anderen. Was heißt das? Das heißt, dass Paulus sagt hier im Grunde genommen, ich will es mal so formulieren, etwas über unser Denken. Ja, wie denken wir eigentlich? Wie läuft unser Denken ab? Ja, wenn wir heute den Materialismus fragen, sind es irgendwelche chemischen Abfallprodukte, chemischer Gehirnprozesse, die da in unseren Synapsen irgendein Denken verursachen. Das ist der Materialismus. Die Bibel sagt etwas anderes. Die sagt, in unser Gehirn gleichsam als Sendezentrale kommen Gedanken aus der unsichtbaren Welt. Und dann, wenn diese Gedanken kommen, fangen wir an zu denken. Es ist also nicht so, dass wir aus uns selbst irgendwie Gedanken produzieren und damit zum Denken kommen, sondern die Gedanken kommen von außen und dann fangen wir an zu denken, und zwar wie auch immer. Und was der Apostel hier schreibt, das ist, dass dieses Denken sich vollzieht dass die Quelle dieses Denkens ist, des Denkens dieser Menschen, der Menschen ist, es kommt vom Teufel. Ja? Es sind immer wieder unterschiedliche Trends, unterschiedliche Geistesströmungen. Man fragt sich ja manchmal, warum kommt das jetzt plötzlich auf und 5 Jahre später ist was ganz anderes wieder in. Hier haben wir die Antwort. Aber was mir im Augenblick wichtig ist, ist, dass wir erkennen, dass jetzt der Teufel wesentlich verborgener wirkt. Ja, natürlich gibt es immer noch Spiritismus und Okkultismus und die spiritistischen Sitzungen, Seancen und so weiter. Das kam dann erst in der Aufklärung auf und Tischrücken und Ähnliches. Aber noch einmal, die eigentliche Form, wie der Teufel, wie die Dämonen im Augenblick wirken, ist, indem sie die Menschen immer wieder peitschen mit irgendwelchen Ideen, Wahnideen und geistigen Vorstellungen, die sie dann plötzlich ganz, ganz logisch finden und ganz, ganz von ihnen sich beeindrucken lassen, bis nach ein paar Jahren das wieder vorbei ist und da kommt das Nächste. Christen können das durchschauen, weil sie einen Maßstab haben, an dem sie entscheiden können, was Lüge und Wahrheit ist, und das ist die Bibel. Andere können das nicht. Die lassen sich treiben von den Trends der Zeit. Sie schwimmen im geistigen Strom der Zeit mit. Aber noch einmal kommen wir jetzt zu diesem Abschnitt, der uns hier bestimmen soll. Ich möchte diesen Abschnitt heute unter 3 Aspekte stellen. Einmal die Macht, die Kraft der Dämonen. Zweitens die erlösende Macht und Kraft von Jesus. Und drittens, darüber müssen wir auch sprechen, die uns verdammende Kraft und Macht der Sünde. Da kommen wir noch drauf am Schluss. Im Lukas-Evangelium Kapitel 11, Vers 20 sagt Jesus einmal ein Wort, ich liebe es. Er sagt, wenn ich die Dämonen austreibe durch den Finger Gottes, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Nicht normalerweise, schon im Alten Testament wird immer über den Arm des Herrn gesprochen, wenn er Menschen befreit. Jesus sagt, es reicht der kleine Finger. Ja. Jesus sagt, ich kann das Königreich der Finsternis mit einem Finger, mit meinem Finger besiegen. Jüdische Exorzisten, wir hatten es gehört, in Ephesus, die übten Beschwörungsformeln aus und wollten dann auch Dämonen austreiben, und zwar Dämonen, durch den Jesus, den Paulus verkündet. Und dann wandten sich diese Dämonen an diese jüdischen Exorzisten, die das praktizieren wollten, und diese Dämonen sagten diesen Männern, also Paulus kennen wir, ja, vor dem müssen wir uns hüten, denn der steht unter der Herrschaft des Reiches Gottes. Aber wer seid ihr? Und dann heißt es, sie fielen über sie nieder, Apostelgeschichte 19, lest es mal, und die Folge war wieder mal Schamlosigkeit. Sie entkleideten sich, sie entledigten sich aller ihrer Kleidung. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Wollen wir es lesen, die Geschichte, oder ist bekannt?
Machen wir weiter,
ja. Gut, also das zweite ist die erlösende Kraft von Jesus und das dritte dann die verdammende Macht der Sünde. So, jetzt gehen wir mal die Verse nach und nach durch. Wir fangen an mit Vers 26. Und sie fuhren in das Gebiet der Gadarener, das Galiläa gegenüberliegt. Erinnern wir uns noch einmal an die Begebenheit, die wir vor einer Woche hörten. Der Sturm, er war gerade von Jesus gestillt. Und sie beendeten ihre Reise in das Land der Gadarener. Das liegt, wenn wir die Karte haben, den See Genezareth, das liegt so rechts nordöstlich des Sees Genezareth. Das war schon ein Land, wie gesagt, der Heiden, der Gadarener, da lebten keine Juden. Deswegen übrigens gab es dort auch Schweine. Ja. Da wurde Jesus sozusagen, landete Jesus mit dem Schiff nach der Sturmstillung. Und da gingen sie dann aufs Land. Übrigens, dieses Land heißt Gadarena, das heißt in einem anderen Evangelium Gergasena, in noch einem anderen Land Gerasena. Das ist alles das gleiche Land. Das sind verschiedene unterschiedliche Dialekte zum einen, und zum anderen gab es dort einen Ort, der hieß Gadara, und dann gab es da noch einen Ort, der Gergesa hieß. Und deswegen hatte das Land unterschiedliche Namen in auch den unterschiedlichen Evangelien. Aber es ist eindeutig das gleiche Land immer wieder gemeint. Wie gesagt, das wurde unterschiedlich genannt. Da gab es eben noch keinen einheitlichen Namen dafür. Übrigens, Juden gingen da normalerweise nicht hin. Ja. Sie kamen also jetzt ans Ostufer in das Land der Gadarena, in das Land der Gergasena. Und da gab es eben verschiedene Städte, und danach wurde dieses Land benannt. Dann Vers 27. Und als er ans Land gestiegen war, also aus dem Boot herauskam, kam ihm ein Besessener aus der Stadt entgegen, der seit langer Zeit Dämonen hatte und keine Kleidung mehr trug und sich auch in keinem Haus aufhielt, sondern in den Gräbern. Diese Schar von Männern, die gerade diese Sturmstillung erlebt hatten, die immer noch die Frage hatten, wer ist denn der, dem Meer und Wellen und Wind untertan sind? Sie treten hier ans Land und sofort werden sie von einem bestimmten Menschen aus der Stadt empfangen, der von Dämonen besessen war. Vermutlich ist es gerade morgens früh, Tagesanbruch, Morgendämmerung. Sie sind die Nacht hindurch gesegelt. Sie wurden gerade von der unglaublichsten Sache erlöst, einem Sturm, den man sich nicht hatte vorstellen können, durch diese Fallwinde, die auf diesen See kommen. Es war so schlimm, dass sie immer noch dachten, Mensch, wir werden ertrinken. Und jetzt stehen sie da am Ufer und sie sehen diesen Besessenen. Wahnsinnig. Bizarr. Dieser Mann, der da aus den Grüften hervorkam. Ihr Lieben, wir können Menschen verstehen, die aufgrund irgendwelcher Dinge furchtbar wütend sind. Und vielleicht auch so wütend, dass sie Lust haben, einen anderen Menschen zu ermorden. Das kann man sich alles vorstellen. Wir können Rache verstehen. Wir können Vergeltung verstehen. Wir können vielleicht sogar verstehen, warum Menschen sich in Kriege hinein verstricken. Aber ist es uns wirklich zu verstehen, warum Menschen so brutalst andere Menschen massakrieren, zerstückeln, zerhacken, köpfen, wie es gerade vorgekommen ist? Wenn Menschen ihre Kinder ertränken, kann man sich das vorstellen oder versagt dann eigentlich unsere Vorstellung? Das sind alles menschliche Triebe, aber dahinter stecken andere Dinge, nämlich dämonische Mächte. Wenn wir einmal schauen, wie die Bibel darüber spricht, dann sagt sie einmal, Menschen haben einen Dämon. Ja? Das ist genauso im Griechischen wie im Deutschen, sie haben einen Dämon. Das wird in den Evangelien 16 Mal verwendet. Und dann kommt es durchaus vor, dass gesagt wird, der Mensch ist dämonisiert. Vermutlich ist das dasselbe, wie er hat einen Dämon. Aber man hat, ich sag mal, in der Seelsorge eine Zeit lang die Unterscheidung gemacht, dass jemand von Dämonen umsessen ist und besessen ist. Und besessen sei dann schlimmer als umsessen. Lassen wir es mal offen, ob man das so machen kann. Es gibt sicher unterschiedliche Grade der Besessenheit. Das glaube ich ganz sicher. Aber diese Unterscheidung zwischen umsessen und besessen kennt die Heilige Schrift nicht. Sie spricht davon, dass ein Mensch besessen, also dass er einen Dämon hat, das ist die Formulierung, oder eben auch, dass er dämonisiert ist. Das kommt 13 Mal in den Evangelien vor. Was ist? Ja, bitte.
Mir fällt gerade ein, Satan ist ja in den Judas Iskariot gefahren,
ja,
als er den Bissen von Jesus annahm.
Ja. Johannes 13 lesen wir das, ja. Ja, 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 also nochmal, die Finsternismacht in den Evangelien lesen wir in einer geballten Weise von dieser Finsternismacht, ja, von den Dämonen. Und manchmal wird es nur pauschal gesagt, Jesus trieb Dämonen aus. Das lesen wir so, wie, als wenn es das Normalste von der Welt ist. Nein, damals war die gesamte Finsternismacht, hatte sich zusammengeballt. Dann lesen wir es auch noch bei Judas Iskariot, dass der Satan in ihn hineinfuhr und bei Ananias und Sapphira lesen wir, dass sie dass Satan ihr Herz verführt hat, so ist die Formulierung, und bei Elimas da wird es sehr scharf, da wird Paulus sehr scharf, übrigens, das ist das Ereignis, wo Saulus zum Paulus wird. Ja, wir sagen immer, Saulus wurde zum Paulus vor Damaskus oder bei dem Ereignis von Damaskus. Das stimmt nicht. Er wurde auch noch danach und auch als er anfing mit der ersten Missionsreise, wurde er noch immer Saulus genannt. Vielleicht lesen wir es doch mal, ist vielleicht ganz interessant, Apostelgeschichte 13. Apostelgeschichte 13. Paulus kommt nach Zypern. Sie waren ja losgefahren von Äthiopien, von Antiochia und landen dann auf Zypern. Und dann durchziehen sie die Insel, predigen das Evangelium und dann Apostelgeschichte 13 ab Vers 6 lesen wir Folgendes. Ich lese mal vor. Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten an einen Juden namens Bar-Jesus, der sich bei dem Statthalter Sergius Paulus aufhielt, einem verständigen Mann. Dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Doch Elimas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete ihnen Widerstand und suchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, hier kommt es zum ersten Mal vor, ja? Voll Heiligen Geistes blickte ihn fest an und sprach, O du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Stellt euch vor, wir würden heute so zu jemandem sprechen, wir würden sofort hören, Paulus, das geht schon mal gar nicht, du musst viel sanfter reden und viel liebevoller und was nicht alles. Ja? Paulus nicht. Und dann Vers 11, und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen, augenblicklich aber fiel Dunkel und Finsternis auf ihn und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen konnten. Als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig getroffen von der Lehre des Herrn. Ein satanischer, ein dämonischer Angriff, der von dem Apostel Paulus, erst Saulus, dann Paulus, pariert wird. Und seitdem wird Paulus auch in der Apostelgeschichte Paulus dann genannt. Hier vor diesem Statthalter, der den Namen Sergius Paulus hatte in Zypern. Kehren wir zurück zu Lukas 8. Also er hatte keine Kleider, er trug keine Kleidung mehr, hatten wir schon gesagt, und er fühlte sich zu Gräbern, zu Gruften hingezogen, wie heute manche Menschen auch. Übrigens im Markus-Evangelium, das wird hier von Lukas nicht so sehr berichtet, ist auch, dass er durchaus Selbstmord gefährdet war, also sich selbst zerstörte, sich selbst Leid zufügte. Mit scharfen Steinen hackte er in seinen nackten Körper hinein. Man muss sich das mal vorstellen. Möglicherweise, weil er dadurch Linderung meinte, verspüren zu können, angesichts der Qualen, die er sonst hatte. Also es muss furchtbar gewesen sein. Damals steckten sie die Leute in Eisenketten, in Fußfesseln, aber selbst die zerriss er. Heute hat man Zwangsjacken dafür. Das ist das eine, was wir mitnehmen wollen. Die Macht, die Dämonen, die furchtbar ist und die uns hier in schrecklicher Weise geschildert ist. Und wenn ihr es noch detaillierter lesen wollt, lest den Parallelbericht in Markus Kapitel 5, 1 bis 20. Bei Markus ist diese Geschichte viel ausführlicher noch berichtet als hier im Lukas-Evangelium. Furchtbar. Das ist die Macht der Dämonen. Aber kommen wir zum zweiten, zur noch größeren Macht von Jesus. Dieser Mann, dieser dämonenbesessene Mann, kam aus den Gräben und er sieht Jesus. Diese kleine Gruppe, er sieht sie und dann heißt es Vers 28, schaut nochmal in diesen Vers, und als er aber Jesus sah, schrie er und warf sich vor ihm nieder. Natürlich würde jeder normale Mensch denken, wieso fängt der Mensch plötzlich an zu schreien? Der kannte doch Jesus gar nicht. Nö, der Mensch nicht. Aber der Dämon, der in ihm war und voll von ihm Besitz ergriffen hatte, der kannte ihn. Und der fing jetzt an zu schreien. Der besessene Mann, nein, er kannte Jesus nicht. Aber die Dämonen, sie kannten ihn. Und er fing an zu schreien. Ein unsagbarer Schrei, der ihn dann erfüllte und womit er sich eigentlich von Jesus, ich sag mal, distanzieren wollte. Und was schrie er? Vers 28, was habe ich mit dir zu schaffen? Was habe ich mit dir zu tun? Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, ich bitte dich, quäle mich nicht. Erinnern wir uns noch einmal an den Jakobusbrief, da wird gesagt, dass die Dämonen auch glauben. Da wird noch etwas von ihnen gesagt, sie zittern. Sie zittern. Aber sie sind in vieler Hinsicht orthodoxer als heute, als heutige liberale Theologen, ungläubige Theologen. Sie wissen, wer Jesus ist. Sie glauben nicht, dass er ein guter Mensch war, sondern sie wissen, er ist der Sohn Gottes, der Höchste, wie es hier heißt. Übrigens ist das genau das, was Gabriel 1 der Maria verkündet. Er wird Sohn Gottes des Höchsten heißen, in Lukas 1. Ja? Hier wird das nochmal wiederholt. Die wissen, wer Jesus ist. Und sie kriegen Panik. Es ist ein seltsames, bizarres Zeugnis für die Realität dessen, wer Jesus Christus ist. Übrigens, das lesen wir immer wieder, dass die Dämonen durchaus wissen, wer Jesus ist und es auch sagen, auch nachher bei in Philippi, als diese Frau mit dem Pythia-Geist, mit diesem dämonischen Geist, die da wahrsagen kann, hinter Paulus herläuft und auch sagt, das sind Diener, Knechte des Höchsten. Und Paulus dreht sich um und sagt, halt die Klappe sozusagen, hör auf. Und dann wird der Dämon ausgetrieben und das gefällt den Besitzern dieser Magd nicht. Und daraufhin wandert Paulus ja dann ins Gefängnis und dann kommt die Geschichte mit dem Hauptmann von Kapernaum. Übrigens noch einmal, wenn ihr nochmal euch anschaut, Lukas Kapitel 4, blättert nochmal zurück, da wird uns ja auch eine Geschichte erzählt. Jesus hatte ja in Lukas 4 das Evangelium verkündet in der Synagoge von Nazareth und er reiste dann weiter nach Kapernaum. Und da treibt Jesus ebenfalls einen unreinen Geist aus und dann heißt es, ich lese mal ab Vers 33, wir springen jetzt in dieses Ereignis hinein. Und in der Synagoge war ein Mensch, der den Geist eines unreinen Dämon hatte. Und er schrie mit lauter Stimme und sprach, lass ab. Jetzt lesen wir das Gleiche wieder. Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Wirklich. Ja. In vieler Hinsicht eine absolut orthodoxe Theologie. dass es so etwas gibt wie eine unsichtbare Welt, wer Jesus ist, die wussten das. Und dieser Dämon, der wusste das, der aus diesem Mann sprach, offensichtlich das Sprachrohr dieser Tausende von Dämonen, die diesen Menschen ergriffen hat. Warum ergreifen denn Menschen eigentlich, warum ergreifen Dämonen eigentlich Menschen? Warum wollen sie eigentlich sie besitzen? Warum wollen sie eigentlich in sie fahren? Es gibt einen Hinweis im Neuen Testament, wo uns das anhand einer Geschichte erzählt wird. Schlag das mal bitte auf, das ist Matthäus Kapitel 12. Matthäus Kapitel 12. Entschuldigung, ich muss mal gerade... Ach so, ja. Matthäus 12, Vers 43 ist es. Da wird uns eine interessante Begebenheit erzählt und ein interessantes, ja, Gleichnis. Oder nicht Gleichnis, nein, aber bildhaft deutlich gemacht, wie diese, ich sag mal, Dämonen ticken. Ja? Da heißt es Vers 43, wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Stätten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Also ganz offensichtlich findet er Erleichterung auch in seiner Qual, wenn er irgendwie ein physisches Wesen, ein leibliches Wesen in Besitz ergreift. Und dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin. Und wenn er dann kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Klar, wenn es nicht vom Heiligen Geist erfüllt ist, ist es leer. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er. Und sie ziehen ein und wohnen dort. Und es wird zuletzt mit diesem Menschen schlimmer als zuerst. Und so wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht. Jesus bezieht dieses auf das Volk Israel, wenn es im Abfall ist, wenn es nicht an Christus glaubt, wenn es Christus nicht annimmt. Aber hier haben wir so einen gewissen Einblick bekommen, wie so ein Dämon denkt, wie er argumentiert. Ja, er sucht einen Menschen, weil er dadurch ganz offensichtlich Erleichterung findet. Und das ist auch hier der Fall. Und deswegen bittet auch dieser Dämon dann den Herrn Jesus oder diese Dämonen. Jesus fragt dann Vers 30, wie heißt du? Er sprach Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Und er bat ihn, er möge ihnen nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren. Hier steht im Griechischen das Wort Abyssos. Vielleicht können wir nachher noch darauf eingehen, aber aus Zeitgründen will ich das jetzt mal überspringen. Abyssos, also Abgrund, ist ein bisschen blass übersetzt, Abyssos eigentlich. Es war aber dort eine große Schweineherde und dann wollten sie lieber in diese Schweineherde fahren, weil sie dort wohl auch physische Entlastung bekommen. Das Problem war, dass diese Schweineherde sich dann sofort über den Abhang hinabstürzten in den See Genezareth. Und Markus berichtet, es waren 2000 Schweine. Von daher kann man eben auf 2000 Dämonen möglicherweise schließen. Ich will das nicht behaupten. Jesus treibt die Dämonen aus diesem Mann aus. Sein Sieg. Vielleicht noch einen Augenblick, lasst uns dabei bleiben, wovor hatten diese Leute Angst? Was wollten sie auf keinen Fall? Nun, sie wollten nicht in den Abgrund fahren. nicht vor der Zeit. Wie gesagt, ich will darauf jetzt nicht näher eingehen, dann müssten wir uns nochmal einige Stellen auch anschauen aus dem 2. Petrusbrief und aus der Offenbarung. Lassen wir jetzt mal. Aber sie fahren dann in eine Schweineherde. Jesus siegt über die Dämonen, er treibt sie aus und er befreit diesen Menschen. Das ist die Botschaft. Und dann kommen wir jetzt zu der Schlussfolgerung. Wie reagieren die Hirten? Vers 34. Als aber die Hirten, also die Schweinehirten, sahen, also noch einmal, dass es hier um Schweine geht, ist auch ein Indiz davon, dass es dort keine Juden gab, sondern das war eben ein heidnisches Land. Als aber die Hirten sahen, was geschehen war, flohen sie und gingen hin und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Also mit anderen Worten, in der Stadt und auf dem Land. Sie konnten gar nicht aufhören zu erzählen, was sie da gerade erlebt hatten und konnten, und es sprudelte einfach aus ihnen heraus. Und das Ergebnis davon ist dann, da ging das Volk hinaus und guckte sich die ganze Sache an. Sie kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die Dämonen ausgefahren waren. Und das ist jetzt interessant. Wie fanden sie ihn? Sie fanden ihn erst bekleidet. Nicht? Die Verwandlung bei dieses Menschen war im Grunde im Kern total. Anstatt vorher war er nackt, nun ist er bekleidet. Anstatt ziellos umhergetrieben zu sein und umhergejagt zu sein, saß der Mann jetzt zu Jesu Füßen, ganz ruhig, ganz ruhig. Anstatt in den Gräbern zu sein, saß er jetzt unter den Lebenden. Bei Jesus und seinen Jüngern, anstatt zu schreien, war der Mann jetzt still. Anstatt tödlich und bedrohlich auf andere Menschen zu wirken, war er friedlich. Anstatt gequält zu werden, war er jetzt heil, getröstet. Und statt Wahnsinn in seinem Kopf war jetzt Verstand, Vernunft. Statt Chaos in seinem Leben war jetzt Ruhe. Er war bekleidet, Vers 35, vernünftig saß er zu den Füßen Jesu. Und die Menschen, die hinauskamen, was machten die? Die sahen das und die gerieten in Panik. Die sagten nicht, jetzt ist heile Welt. Die fürchteten sich. Das sehen wir jetzt im weiteren Verlauf. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Die verdammende Macht der Sünde. Ihr Lieben, was ein erschreckender Aspekt in dieser Geschichte ist, ist, dass die Menschen nicht Jesus wollten, sondern sie verlangten von ihm, geh weg. Sie wollten lieber in ihrer Finsternis leben. Sie wollten lieber in ihrer Dämonie leben. Da kannten sie sich, hätte beinahe gesagt, aus. Sie wollten lieber leben unter dämonisch besessenen Menschen als Jesus. Ja, sie hatten auch Angst vor diesem Besessenen. Aber noch mehr Angst vor Jesus. Anstatt Danke zu sagen, anstatt zu sagen, wir werden jetzt erlöst. Wir wollen das Evangelium hören. Sagen sie eins. Geh weg. Und dann heißt es ja auch so kurz und bündig. Und Jesus ging auch weg. Vers 37 am Schluss. Er kehrte zurück. Wisst ihr, wir denken manchmal, also wenn wir nur das Evangelium verkündigen, vielleicht mit mehr Wunder oder wie auch immer. Dann würden die Leute glauben. Wenn Jesus heute sowas machen würde, dann würden alle Leute glauben. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Ich kann mir kein mächtigeres Beispiel von der rettenden, von der befreienden Kraft von Jesus vorstellen als diese Geschichte. Und was ist das Ergebnis am Schluss? Jesus, geh weg, geh weg. Ja. Du bringst uns in Unruhe. Eingeschüchtert angesichts der Heiligkeit des Sohnes Gottes. Manchmal ist es viel schöner, in so einer Halbdunkelheit, Halbfinsternis zu leben. Naja, nicht ganz so schlimm, also mit dem Besessenen wollen wir auch nichts zu tun haben, aber sonst so in der Stadt vor uns dahin leben. Aber Jesus zu begegnen, Jesus gehören zu wollen, Jesus, geh weg. Übrigens auch Petrus sagte das ja nicht. Denken wir an den wundersamen Fischfang in Lukas 5. Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Die Gegenwart Jesu führt uns zunächst erst in die Furcht, denn wir wissen plötzlich, mit wem wir es zu tun haben. Wir sind keineswegs erquickt. Das lesen wir hier schon immer wieder in den Evangelien und das lesen wir auch, als Paulus, als Jesus dem Paulus erschien vor Damaskus, Herr, wer bist du? Und er fiel vom Pferd, war eine Weile blind, wurde hineingeführt nach Damaskus und musste dann erst lernen zu ticken und zu kapieren, um richtig zu sehen, um richtig zu schauen. Johannes in der Offenbarung, der Herr erschien ihm auf Patmos und es heißt von Johannes, er fiel zu Boden wie tot. Erquickt war er keineswegs. Aber diese Leute, sie wollten nichts mit Jesus zu tun haben. Geh weg. Kein Wort des Dankes, kein Wort der Bewunderung, kein Wort, Jesus, hast du aber gut gemacht. Nee, Jesus, geh weg. Wollen wir nicht. Lieber mit dem Grabbewohner wohnen und zusammen da sein, als dem Herrn des Lebens begegnen. Das ist das Schlimme. Das ist die Macht der Sünde übrigens auch in unserem Leben. Zu Sünde Nein zu sagen, wirklich mal zur Sünde Nein zu sagen. Und nicht immer sich irgendwie durchmanövrieren. Übrigens, Jesus kam auch nicht wieder zurück. Wir können durchaus sagen, dass dieses Geh weg ein Affront für ihn war, eine Beleidigung, aber okay, Jesus ging dann weg. Lasst uns das auch als Warnung dienen für unser Leben. Ja, und dann noch ein Mann, und das wird uns eigentlich danach noch erzählt, also als schon geschrieben stand, Jesus ging weg, aber das ist natürlich nicht zeitlich chronologisch hier berichtet. Aber Jesus will damit zum Ausdruck bringen, okay, dann gehe ich. Und der Mann, von dem die Dämonen ausgefahren waren, der bat ihm, bei ihm zu bleiben. Wir sagen, wunderschön, prima. Ich will dein Jünger sein. Und was sagt Jesus? Nö, will ich nicht. Bleib hier. Er sagt sogar noch etwas anderes. Geh in dein Haus. Man fragt sich ja, wie lange ist es her, dass dieser Besessene mal wieder in seinem Haus war? Bis dahin waren ja die Gruft sein Zuhause, seine Bleibestätte. Kehr in dein Haus zurück, sagt Jesus in Vers 39. Und erzähle, was Gott dir Großes getan hat. Ihr Lieben, das ist der erste Heidenmissionar, den Jesus ausgesandt hat, zu den Heiden, dort in der Gegend von Gadara. Bald werden die 12 Apostel ausgesandt, in Lukas 9 lesen wir das. Aber hier schon ein Heidenmissionar zu den Heiden. Erzähle es dort in der Gegend. Sag das Evangelium dort weiter. Und was genau, was Jesus ihm Großes getan hatte. Was für eine Errettung, was für eine Befreiung. Jesus schickte diesen Mann zu seinem eigenen Volk zurück. Ich sag mal so, wann kann man Missionar werden? Wann kann man am Straßeneinsatz teilnehmen? Wie viel muss man wissen? Ich sag mal so, du musst wissen, dass du errettet bist. Und wenn du das weißt, kannst du rausgehen. Wenn du wirklich weißt, dass du heil bist, dass du gerechtfertigt bist, dass dir deine Sünden vergeben bist, dann reicht das, um es anderen weiterzusagen. Das sehen wir auch hier. Der nächste Straßeneinsatz ist am 14. November voraussichtlich.